Eröffnungsspiele bei einer Europameisterschaft liegen der deutschen Handballnationalmannschaft nicht. Erst zum dritten Mal gewinnt die DHB-Auswahl ihr erstes Spiel. 34:23 heißt es am Ende gegen Außenseiter Niederlande, auch wenn sich die Deutschen teilweise schwer getan haben. Thomas Kos berichtet.
Ein geglückter Auftakt mit einem deutlichen Sieg, der am Ende etwas zu hoch ausfiel. Bundestrainer Christian Prokop war insgesamt zufrieden, denn seine Mannschaft spielte geduldig. Der EM-Neuling aus den Niederlanden hielt sehr lange gut mit. Die frühe rote Karte gegen Kapitän Uwe Genshammer brachte die DHB-Auswahl nach 15 Minuten aus dem Tritt. Erst in der Schlussviertelstunde zogen die deutschen Handballer dank vieler Paraden von Torwart Andreas Wolf und 7 Toren in Folge entscheidend davon. Damit sind sie ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Sie wissen aber auch, dass morgen im Spiel gegen Titelverteidiger Spanien eine Leistungssteigerung her muss. Auch die Spanier gewannen ihr Auftaktspiel gegen Lettland.
Aus Trondheim, Thomas Kos. Zero or Hero, das ist das Social-Media-taugliche Motto der deutschen Volleyballer in dieser Woche. Denn sie kämpfen um das letzte europäische Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio. Und der Traum? Er kann wahr werden, denn Deutschland steht im Endspiel des Qualifikationsturniers in Berlin nach einem 3:1-Sieg im Halbfinale gegen Bulgarien. Ina Kast.
Getragen von einer großartigen Stimmung in der Max-Schmeling-Halle konnten sich die deutschen Volleyballer in 4 Sätzen durchsetzen. Nach dem Verlust des dritten Durchgangs und einigen Annahmeproblemen kämpften sich die DVV-Spieler zurück. Im Angriff waren immer wieder variable Antworten gegen blockstarke Bulgaren gefragt. Und einer konnte durchspielen. Georg Grosser, Deutschlands Top-Angreifer, erzielte mal wieder die meisten Punkte. Seine zuletzt lädierte rechte Wade bereitete keine sichtbaren Probleme mehr. Ein Grosser im Finale gegen Frankreich wird enorm wichtig sein. Nur der Sieger fährt zu den Olympischen Spielen nach Tokio.
Und ebenfalls heute bestreiten die deutschen Frauen in ihrem Turnier das letzte Gruppenspiel gegen Kroatien. Sie sind aber schon vor diesem Spiel für das Halbfinale qualifiziert. Und auch wenn sich immer noch nicht alle Athletinnen und Athleten für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert haben, das olympische Feuer, das brennt schon jetzt. Allerdings bei den Jugendspielen in Lausanne, die gestern Abend eröffnet wurden. Fast 1.800 Jugendliche treten dort in den kommenden Tagen an. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, warnt unterdessen davor, die Spiele in Tokio für Politik zu gebrauchen.
The mission of the Olympic Games is to unite and not to divide.
Die Mission der Olympischen Spiele ist es, zu vereinen und nicht zu trennen. Ich bitte also darum, die politische Neutralität der Spiele zu respektieren und sie nicht zu benutzen. Alle Boykotte, die wir in den 80er Jahren erlebten und die uns an den Abgrund führten, haben politisch nichts gebracht.
All these boycotts politically had no effect.
Und das gelte für Nationen genauso wie für einzelne Athletinnen und Athleten. So Bach. Dass es gut sein kann, wenn Athletinnen und Athleten sich in der Öffentlichkeit positionieren, das zeigen manche Fußballer, besonders in England. Mehrere dunkelhäutige Spieler haben sich dort öffentlich gegen den Rassismus in den Stadien gestellt. Nun fordert die Spielergewerkschaft Haftstrafen für Menschen, die sich im Stadion rassistisch äußern. Friedbert Meurer berichtet über die aktuelle Diskussion.
Manchester City gegen United vor einem Monat. Der brasilianische Nationalspieler Fred wird mit Affenlauten beleidigt. Ein Feuerzeug trifft ihn. Solche Szenen haben gegenüber der letzten Saison um 66% zugenommen. Der Vorsitzende der Spielergewerkschaft Gordon Taylor meint jetzt, genug ist genug. Wir brauchen Haftstrafen zur besseren Abschreckung. Die Politik aber spielt den Ball erst einmal zurück. Der Fußball selbst müsse mehr tun, zum Beispiel Vereine mit einem Stadionverbot belegen. Andy Dunn, Sportchef des Daily Mirror, stimmt dem zu. Kampagnen auf T-Shirts und Slogans gegen Rassismus nützen nichts mehr. Wenn irgendeiner im Stadion so etwas tut, dann wird der Verein bestraft. Innenministerin Priti Patel erklärte, schon jetzt erlaube das Gesetz bei rassistischen Beleidigungen bis zu 6 Monaten Haft. Aber im Fußball gibt es bislang nur einen einzigen Fall. Raheem Sterling von Manchester City wurde 2017 auf dem Trainingsgelände nicht nur beleidigt, sondern mehrfach getreten. Der Täter erhielt 16 Wochen Haft. Sanjay Bhandari ist Vorsitzender der Anti-Rassismus-Initiative Kick It Out. Es ist heute zwar besser geworden gegenüber vor 30 oder 40 Jahren, aber in den letzten 2 Jahren ist es im Fußball und in der englischen Gesellschaft wieder schlimmer geworden.
of English society.
Früher wurde eher weggeschaut, heute nicht mehr. Die Profifußballer in England wollen sich Rassismus jedenfalls nicht mehr bieten lassen.
Aus England Friedbert Meurer. Es hat endlich geklappt für die deutschen Biathletinnen. Beim Weltcup in Oberhof holt sich Denise Herrmann mit Platz 2 im Sprint den ersten Podestplatz in diesem Winter. Besser war nur Marte Olsbø-Reuseland aus Norwegen. Ähnliches möchten heute auch die deutschen Männer schaffen. Thomas Kunze blickt auf den Sprint voraus.
Zum ersten Mal in diesem Winter ist der Ausgang eines Sprintrennens bei den Männern komplett offen und das liegt daran, dass der dominierende Biathlet gar nicht nach Oberhof gekommen ist. Der Norweger Johannes Thingnesbø ist bei seiner schwangeren Frau in der Heimat geblieben und so dürfen sich andere dieses Mal etwas größere Hoffnung machen. Benedikt Doll zum Beispiel hat das alte Jahr mit einem Sieg in Annecy in Frankreich beendet und weil Doll der aktuell konstanteste deutsche Biathlet ist, ruhen die Hoffnungen der Fans auf dem 29-jährigen Schwarzwälder. Für Art Pfeiffer und Simon Schemp wird es unterdessen darum gehen, die Form zu finden. Beide waren zum Jahreswechsel leicht erkrankt und deswegen sind die Akkus noch nicht wieder bei 100%. Die Bedingungen im Thüringer Wald bleiben übrigens kompliziert. Für das Rennen sind wieder Regen und Nebel vorhergesagt.
Aus Oberhof Thomas Kunze und das Rennen beginnt um 14:30 Uhr.